Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, meine Damen und Herren, das ist Bern einfach spezial aus dem Zunfthaus zur Zimmerleute in Zürich zu einem sehr wichtigen, sehr entscheidenden Thema, nämlich Norwegen und die Vermögenssteuer. Und im ersten Augenblick könnte man meinen, ja, was hat das mit uns zu? Es hat sehr viel mit uns zu. Weil in ganz Europa gibt es Tendenzen, Überlegungen, Substanz, also Vermögen zu besteuern. Und Norwegen ist ein Fallbeispiel. Und ich begrüße den Professor Dr. Karl Baudenbacher bei uns, der genau diesen Fall sehr genau untersucht hat, juristisch, rechtsvergleichend. Und darum eben kann eine Aussage machen, warum das wichtig ist, was passiert, wenn man Vermögen so besteuert, wie es die norwegische Regierung gemacht hat. Willkommen, Karl Baudenbacher. Wir kennen uns schon seit relativ lang, darum erlaube ich mir, das «Du» zu verwenden. Ja, du hast zusammen mit dem Mats Andenas und der Laura Baudenbacher eine Studie gemacht, «Comparative Law, Considerations on the Norwegian Wealth Tax», herausgegeben bei Schultes. Ich verlinke unten dran, verlinken, weil es lohnt sich für Leute, die sich mit dem Knäuer auseinandersetzen, das Buch zu kaufen und zu lesen. Aber vielleicht für die es nicht oder noch nicht gelesen haben, was ist eigentlich in Norwegen passiert? Was müssen wir wissen, was dort die Regierung gemacht hat?
Ist das eine Frage an mich?
Ja.
Danke, Dominik. Ja, zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen werde, hier zu reden über das Thema. Darf ich sagen, mein Hintergrund ist der, dass ich 22 Jahre EFTA-Richter war, 15 Jahre Präsident. Und Norwegen ist der Superpower vom EFTA-Pfeiler im EWR. Und mit der norwegischen Regierung habe ich immer zu tun gehabt. Mal ist es zu ihren Gunsten ausgegangen, mal nicht zu ihren Gunsten. Aber ich habe Einblick bekommen natürlich in das norwegische Sozialmodell, das sich unterscheidet von dem Sozialmodell von vielen anderen europäischen Staaten. Es ist bereits gesagt worden, dass ich das Buch mit zwei Co-Autoren verfasst habe. Mats Andenas ist extra heute mit dem Flüger aus Oslo hierher gekommen. Er kann sehr gut Deutsch, Schweizerdeutsch bin ich nicht so sicher. Und dann der Håvard Sanne Halvorsen ist auch mitgekommen, ein weiterer Jurist in unserer Kanzlei. Und auch sogar unser Office Manager Philipp Bisangestoß. Sie sehen also, wie viel Gewicht wir dem Thema beimessen. Also in Norwegen hat vor einigen Jahren die Regierung eine Erhöhung von der Vermögenssteuer durch das Parlament durchgebracht. Das ist auf Druck von den Gewerkschaften gemacht worden. Die norwegischen Gewerkschaften sind sehr einflussreich. Und Norwegen hat eigentlich eine Tradition von sozialdemokratischem Denken. Es hat einen berühmten Politiker gegeben, der gesagt hat, «At the end, we are all social democrats.» Wir Norweger sind alle Sozialdemokraten. Also auch wenn eine konservative Regierung besteht, ist das Denken vorhanden. Man kann sagen, dass die Arbeiterpartei in Norwegen eigentlich die staatstragende Partei ist. Und die Erhöhung von der Vermögenssteuer, die hat nun dazu geführt, dass sehr viele potente Steuerzahler weggezogen sind aus Norwegen. Die meisten in die Schweiz. Und einen haben wir hier, das ist der Tord Kolstad, der im zweiten Teil mit uns wird hier oben stehen. Es ist auch selten, dass man mal mit einem reden kann, der seine Beweggründe erklären kann. Obwohl er auch ein stolzer Norweger ist, hat er gute Beweggründe gehabt, um hierher zu kommen.
Vielleicht, wie viel ist jetzt die Vermögenssteuer also in Norwegen? Was ist das in Zahlen? Was ist da passiert?
Ja, man hat irgendeinen relativ geringen Prozentsatz aufgesetzt. Von 0,7 auf 1,1, glaube ich, wenn ich es richtig
in Erinnerung habe. Das klingt noch wenig, aber ist natürlich im Endeffekt viel.
Es ist viel, weil die Steuer ja nicht auf den Gewinn erhoben wird, sondern auf den Wert. Und zusätzlich hat man im gleichen Jahr noch Dividendensteuer erhöht. Wenn man natürlich gewusst hat, dass die Vermögensteuer aus Dividenden muss in vielen Fällen gezahlt werden.
Das heisst, ein Unternehmer hat sich selber eine Dividende müssen auszahlen müssen, um die Vermögensteuer zu zahlen. Und der Staat hat einerseits bei den Dividenden zugegriffen und bei der Vermögensteuer natürlich auch.
Jawohl. Und es war nicht nur so, dass Dividenden müssen ausgeschüttet werden mussten, die betriebswirtschaftlich unsinnig waren, sondern der Chef der zweitgrössten norwegischen Bank hat in einem Zeitungsinterview gesagt, es vergangen keine Woche, ohne dass ein Unternehmer ein Darlehen aufnehmen muss, um seine Vermögensteuer zu zahlen.
Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also da sind Unternehmer zur Bank gegangen und gesagt, ich brauche einen Kredit, damit ich die Steuern zahlen kann. Und es war nicht ein Kredit, den er braucht, vielleicht für eine neue Maschine, eine neue Fabrik, nein, eine neue Innovation, ein neues Produkt, sondern nur, um die Steuern zu zahlen. Das ist absurd. Und zeigt bereits jetzt auf, oder, was das Problem ist von dieser Besteuerung von der Substanz. Wir reden da natürlich dann von Geld, das fehlt, eben für Innovation, für neue Produkte, für Weiterentwicklung, für Wohlstand und Wachstum. Oder?
Ja, und für die Transformation von der Öl- und Gaswirtschaft in Zukunft. Öl und Gas wird irgendwann an ein Ende kommen. Und jetzt muss man an sich Investitionen machen, um die Wirtschaft zu transformieren. Und die sind halt zurückgegangen.
Und jetzt, du hast gesagt, eben, es sind wohlhabende Norweger sind gegangen. Ich habe gesehen, das hat man dann sofort probiert einzuschränken, indem man eine sogenannte Exit Tax, also eine Wegzugbesteuerung, macht. Das ist ja der Klassiker, oder? Weil man dann merkt, es läuft etwas schief, tut der Staat nicht den Fehler korrigieren, sondern er macht einen zweiten Fehler obendrauf.
Also zu dieser Wegzugsteuer will ich zuerst sagen, dass vielleicht der Tort noch an da ein bisschen genauer kann sagen, welches Spiel gespielt wird. Innerhalb vom EWR und innerhalb von der EU bin ich der Auffassung, dass es gute Gründe gibt, anzunehmen, dass die Wegzugsteuer, jedenfalls in extremen Fällen, ein Rechtsverstoß ist, weil es gilt Kapitalverkehrsfreiheit und das beschränkt natürlich Kapitalverkehrsfreiheit. Mhm. Kapital muss können frei zirkulieren in einem Binnenmarkt. In der Schweiz redet die Anhänger vom plant der Rahmenabkommen immer von der Segnungen vom Binnenmarkt und dann muss man auch dazu stehen.
Jetzt, aber die Studie, die ihr gemacht habt, ist rechtsvergleichend. Also, für Nicht-Juristen, die ich auch bin, kann mir müssen erklären, was das ist. Also man schaut, wie ein Thema, wie eine Frage in verschiedenen Ländern juristisch geregelt ist und wie sie vielleicht einem internationalen Recht entsprechen oder nicht entsprechen. Habe ich das ungefähr richtig?
Definitiv. Ja, eine Rechtsvergleichung ist eigentlich High-Level-Juristerei. Also ich sage das einmal ganz unbescheiden, die guten Juristen sind Rechtsvergleicher. Mhm. Denn je mehr man an Lösungen sieht in anderen Rechtsordnungen, umso besser kann man argumentieren, wenn man mit dem Parlament verhandelt oder wenn man vor Gericht geht. Mhm. Und wir sind alle drei Autoren Rechtsvergleicher. Ich war Professor in 5 Ländern auf beiden Seiten vom Atlantik, Mats Andenes, ein norwegisch-britischer Doppelbürger, Rechtsvergleichen der Sonderklasse weltweit. Und Laura Melusine hat in Zürich promoviert mit einem ganz breiten rechtsvergleichenden Thema. Also schaut man, welche anderen Länder haben noch Vermögensteuer. Und dann sieht man, es gibt ganz wenig. Es gibt noch Spanien, es gibt Liechtenstein, aber dort ist es ein bisschen symbolisch. Es gibt Schweiz, wo sie aber so tief ist, jetzt gemessen am Ausland, dass es für die Norweger immer noch interessant ist, hierher zu kommen. Und Luxemburg hat zum Beispiel auch eine Vermögensteuer gehabt, hat es abgeschafft, noch unter dem damaligen Finanzminister Luc Frieden, in der Schweiz sehr gut bekannt. Wie sie gesagt haben, kurzfristig haben wir vielleicht Steuereinbussen, aber langfristig ist das gut für die Investitionen und es wird mehr Steuergeld sogar reingeben, wenn man ein bisschen Geduld hat.
Also jetzt, auch Frankreich, Schweden, Deutschland haben es abgeschafft. Also ja, ich kann mal sagen, es ist ein Trend.
Frankreich ist besonders interessant. Franzosen sind ja ein bisschen steuerverrückt, oder, wenn man so darf sagen. Und ich bin fast 22 Jahre oder länger von der Schweiz nach Luxemburg gefahren mit dem Auto. Und bin jedes Mal gefragt worden, ob ich ein Bankkonto in der Schweiz habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schweizer Staatsbürger. Aber sogar Franzosen haben zweimal müssen zurückbuchstabieren. Zuerst einmal bei Mitterrand, wo er eine übertriebene Vermögensteuer eingeführt hat.
Also das ist 80er Jahre?
Ja, das hat zu solchen Abflüssen geführt und zum Wegzug von potenten Steuerzahlern, dass das müssen aufgehoben werden. Und dann hat ja der berühmte François Hollande hat dann so eine irrsinnige, nicht Vermögensteuer, sondern Ertragssteuer eingeführt. 75% auf höheren Ertrag. Und dann hat da seinen damaligen Wirtschaftsminister Macron, der jetzt Staatspräsident ist, hat gewagt zu sagen, «Ça sera le Cuba sans le soleil, la France.» Also Kuba ohne Sonne. Und dann hätten wir sie müssen aufheben.
Wer will dort hin? Also das ist Entschuldigung. Ja. Gut, der François Hollande war der, ich kann mich gut erinnern, wo es darum ging, 3,5 Milliarden in die Arbeitslosenversicherung zu stecken, hat ein Journalist gefragt, ja, aber das kostet ja viel Geld. Und dann hat der François Hollande gesagt, non, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye.
Ja, ja.
Das ist das ja, zum ja. ökonomischen Wissen von französischen ja, ja. Präsidenten.
HEC-Absolvent.
Ja, das langt offenbar. Nein, aber jetzt müssen wir noch, weil ihr habt auch die Kantone untersucht. Oder? Du hast es vorhin herangetönt. Die kantonale Vermögenssteuer, die ist an sich so tief, dass sie nicht wehtut. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, sie ist nicht überall so tief. Und es gibt natürlich Leute, die sich beklagen. Es gibt zum Teil sogar Anwälte und Steuerberater, die im Internet schreiben, sie haben irgendwelche Tricks, wie man in einem anderen Land das Geld anlegen kann. Es sind günstiger. Aber insgesamt ist es so, dass das Bundesgericht Linie gezogen hat. Das Bundesgericht hat gesagt, die Substanz darf eigentlich nicht angetastet werden, es sei denn für eine oder zwei Steuerperioden. Es steht ganz klar, wie lange die Periode dauern kann, wo die Substanz angetastet werden kann, aber jedenfalls längerfristig nicht. Und selbst das ist kritisiert worden von meinem verstorbenen Kollegen von St. Gallen, von Herrn Stöhn, wo gesagt hat, nur ein Jahr, wenn in einem Jahr schon die Substanz angegriffen wird, ist das ein Verfassungsverstoß. Und auch ein Berner Ordinarius hat die Meinung vertreten. Lustigerweise, wie die Juristen arbeiten, oder? Also Gerichtsschreiber unter Umständen, haben sie zwar dem nicht zugestimmt, aber haben die beiden zitiert. Das heisst, sie haben doch durchblicken lassen, dass Kantone nicht übertreiben dürfen.
Jetzt, apropos übertreiben, müssen wir zurück auf Norwegen gehen. Ich meine eben, ich habe Zahlen gesehen, dass es zwischen 100 und 200 wohlhabende Norweger gegangen sind, eben viele davon in die Schweiz, vielleicht sind es auch mehr. Das ist noch schwierig, glaube ich, festzustellen. Was ist jetzt in Norwegen passiert? Hat die Regierung müssen irgendwie die Politik korrigieren? Ist die Stimmung gekippt? Also ich stelle mir vor, wenn man das im Kanton Zug oder so machen würde, ging das nicht lang.
Es sind sogar nach neuesten Schätzungen mehr als 200. Und die Regierung hat nicht so reagiert wie die Franzosen oder die Schweden. Die Schweden haben die Vermögensteuer abgeschafft. Und dann ist ja der Gründer von IKEA ganz berühmt nach Schweden zurückgegangen.
Genau.
Und Norweger haben ganz anders reagiert. Sie haben gesagt, das stehen wir durch, das ziehen wir durch. Und sie sind aggressiv geworden. Der Regierungschef hat denen, die weggezogen sind, den Vorwurf gemacht, sie brechen den Sozialkontrakt. Der Social Contract. Und in einem Land wie Norwegen, wo eine grosse soziale Kohäsion besteht, ist das ein sehr schwerwiegender Vorwurf, dass sie im Grunde genommen sich eben der Pflicht entziehen, etwas Gutes zu tun für die Allgemeinheit. Dabei geht es ja bei diesen Steuern nicht irgendwie darum, dass man öffentliche Aufgaben muss finanzieren, sondern es wird ganz offen gesagt, es geht um Redistribution. Also Umverteilung. Wir nehmen denen, die haben und geben denen, die nichts haben. Und ich bin nicht Ökonom, aber ich habe gelesen, dass eben die Tatsache, dass in Norwegen, sagen wir mal, die einfacheren Leute weniger Vermögen haben, als in anderen Ländern, da damit zusammenhängt, dass der Staat so viele Sozialleistungen ausschüttet. Also ist weniger Anreiz da, um selber Vermögen zu bilden.
Weniger soziale Mobilität am Schluss. Also das ist ja, ja, und das ist eigentlich ja. Ja etwas, was man nicht will. Man will ja, dass man aufsteigen kann, wenn man sich Mühe gibt. Und dass jemand, der sich keine Mühe gibt oder Fehlentscheidungen macht, auch verliert, oder?
Also. Nein, es gibt ja noch einen anderen erstaunlichen Effekt. Der Staat nimmt also die Steuern, verliert aber insgesamt Steuereinnahmen, weil so viele Leute gegangen sind. Und nun wird er sehr engherzig, wenn es am unteren Ende der sozialen Leiter darum geht, Geschädigte vom Staat, Geschädigte eben schadlos zu halten. Unsere Firma vertritt auch bis zu 100'000 Geschädigte, die unrechtmässig von der Wohlfahrtsbehörde behandelt worden sind. Das Unrecht ist zugegeben, auch im Gericht zugegeben, aber der Staat und die hohen Gerichte stellen auf den Standpunkt, es fehle an einem Verschulden. Das heisst, alle die das gemacht haben, haben einfach ein bisschen nicht aufgepasst. Und so, dass also bis zu 100'000 Opfer nicht entschädigt werden.
Heisst das jetzt, zusammengefasst, die norwegische Regierung fährt den Kurs weiter, unbeirrt. Sie kann natürlich mögliche Steuerausfälle einfach auch kompensieren durch Öl und Gas. Wir wissen, dass das in Norwegen eine grosse Rolle spielt bei den staatlichen Einnahmen. Also es gibt keine Korrektur von dieser Politik und ist sie auch nicht absehbar?
Also der letzte Punkt ist ganz wichtig. Ich habe über das Dossier mit einem Bloomberg-Journalist geredet und der hat sofort gesagt, this is a case of moral hazard. Das heisst, mit Öl und Gas nimmt die Regierung so viel ein, dass das ein Klacks ist, was da abfließt, an Steuereinnahmen. Nur kommt eben Öl und Gas irgendwann an ein Ende. Aber wir wissen, wie viele Politiker sind. Sie denken nur in Tag rein, sie wollen wiedergewählt werden und alles andere ist nicht gleich. Es wird im September eine Parlamentswahl geben. Und eine Zeit lang hat es so ausgesehen, wie wenn die sozialdemokratisch geführte Regierung, jetzt schon eine Minderheitsregierung, abgewählt würde. Aber jetzt ist etwas ganz Wichtiges passiert. Der Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, also ein Mann mit Weltraum, ist zurückgegangen in die norwegische Regierung und ist Finanzminister geworden. Und jetzt sind die Umfragen schon ein bisschen am Kippen. Es hat eben viele Leute, die finden, ja, das ist gut, dass man die Reichen schröpft und so weiter. Oder der Neid ist eben ausgeprägt in vielen Gesellschaften. Und was man dann in Norwegen auch muss feststellen, dass eben am staatlichen Fernsehen eben das noch geschürt wird, häufig. Nicht? Tax the rich ist ein Slogan. Ob es ökonomisch Sinn macht oder nicht, wird dann weniger gefragt.
Ich höre das auch in der Schweiz natürlich, oder? Man sagt dann, ja, die brauchen das Geld ja nicht. Und ich hatte das letzte Mal eine Diskussion gehabt, ja, was heisst das denn? Heisst das, dass das Grundrecht auf Eigentum nur für die Sachen gilt, die man braucht? Oder? Also, am Schluss geht es um eine Debatte, gilt das Grundrecht für alles, was ich rechtmässig erworben habe, oder nur für das, was ich unmittelbar brauche? Und das eine ist ein totalitäres Regime und das andere ist eine freie, prosperierende Gesellschaft, die Wohlstand schafft. Oder? Ich meine, so könnte man auch argumentieren. Es geht um ein Menschenrecht.
Es geht um ein Menschenrecht. Das Grundrecht auf Eigentum ist x-fach gesichert in Norwegen.
Eigentlich.
Es gibt Paragraph 105 von der Verfassung. Es gibt die Eigentumsgarantie von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gibt eine eigene Eigentumsgarantie unter dem EWR-Abkommen. Es gibt Eigentumsgarantie in der EU Charter of Fundamental Rights, wo nach der neuesten Rechtsprechung vom EFTA-Gerichtshof im EWR gilt und damit auch in Norwegen gilt. Beim Wegzug haben wir Kapitalverkehrsfreiheit. Und es gibt, das weiss praktisch niemand, aber der Mats Anderes ist eigentlich da der Top-Spezialist, es gibt noch eine Eigentumsgarantie im UNO-Recht, wo man anrufen kann. Nun müssen alle Eingriffe in so ein Grundrecht verhältnismäßig sein. Und das sind sie da schon nicht. Meines Erachtens, weil es kein legitimes Ziel gibt. Umverteilung ist eine Kontradiktion zum Eigentumsrecht in sich. Das heisst, es fehlt schon am legitimen Ziel. Und wenn es ein legitimes Ziel gäbe, dann gäbe es noch mildere Mittel. Dann könnte man wirtschaftliche Macht über das Kartellgesetz bekämpfen oder die Finanzmarktaufsicht können es bekämpfen. Und ganz wichtig ist, nach heutiger Auffassung, muss ein Gesetzgeber, bevor er so etwas macht, ein sogenanntes Impact Assessment machen. Das heisst, er muss die Folgen abschätzen. Und das ist da offensichtlich nicht gemacht worden. Wir haben noch ein bisschen allgemein ökonomische Blabla erzählt. Aber die individuellen Folgen für den einzelnen Unternehmer hat man nicht richtig abgeschätzt. Meines Erachtens, wenn ich noch Richter wäre, dann wüsste ich, wie der Fall zu entscheiden hat. Aber wir wissen alle, vor Gericht und auf hoher See sind wir Gottes Hand.
Ja, das ist genau so. Ich meine, man müsste also einen Prozess anstreben, meiner Ansicht nach, oder? Oder ist das hoffnungslos? Oder ich kenne die norwegische Justiz nicht.
Es gibt eben zwei Gruppen in Norwegen, die betroffen sind von dieser Vermögenssteuer. Es gibt einmal die potenten Steuerzahler, die sind weggegangen. Und dann gibt es kleine Unternehmen, die auch betroffen sind. Und die kleinen Unternehmen, die machen eigentlich am meisten Lärm in dieser Sache. Aber die einen wollen offenbar nicht mit den anderen gehen. Jetzt, wenn man will vor Gericht gehen, in so einem System, wo der Staat stark ist, wo der Staat auch einen ziemlichen Einfluss auf die Ernennung der Richter hat und wo sehr viele Richter eben frühere Staatsangestellte sind, muss man natürlich gut überlegen, ob man hier will vor Gericht gehen. Unter Umständen ist das sehr teuer, man muss Kosten tragen. Und dann ist auch nicht jeder Anwalt natürlich wild gegen Staatsprozessieren. Weil hinterher hat er vielleicht noch ein nettes Mandat vom Staat. Und dann setzt man sich nicht so sehr für seine privaten Klienten ein.
Wir müssen noch mal eine letzte Frage noch zur Schweiz. Oder? Ich meine, Steuern einführen zum Umverteilen gibt es bei uns auch. Die USO kommen alle paar Jahre mit einer Initiative. Im Moment mit einer Erbschaftssteuerinitiative. Jetzt ist klar, das ist nicht das Gleiche wie eine Vermögenssteuer, sondern es ist eher vielleicht ein Totensteuer oder ein Leichensteuer, wo man letztlich die Substanz dann besteuert und hoch besteuert, höher als bei einer Vermögenssteuer, wenn jemand stirbt und sie überträgt. Aber kann man den Effekt jetzt auch, oder sagen wir, auch rechtlich eine Einschätzung machen, wo in eine ähnliche Richtung geht?
Ja, rechtlich. Wir haben keine Erbschaftssteuern untersucht. Also rechtlich kann ich da nicht drauf eingehen. Aber was man natürlich vergleichen kann, ist, wie viele Leute das weggehen und wie viel das abfließt. Weil das ist eine Tatsache, das ist keine Rechtsfrage.
Das ist auch in den Übergangsbestimmungen, wäre so eine Wegzeugsteuer vorgesehen, noch rückwirkend sogar. Also, ja.
Ja, ob die durchgeht, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Erbschaftssteuer, das ist nicht unser Thema. Es kann aber jeder und jede, die da drin sitzt, eigentlich jede Schlüsse ziehen.
Es ist ja, mir hat mal ein amerikanischer Ökonom gesagt, es ist bei den Steuern relativ einfach. Man muss einfach aufs Wort schauen, das vor dem Wort Steuer ist. Also Einkommensteuer vernichtet Einkommen, Mehrwertsteuer vernichtet Mehrwert, Tabaksteuer vernichtet Tabak, Alkoholsteuer vernichtet Alkohol und Substanzsteuer vernichtet Substanz. Also es ist gar nicht so schwierig, auch für mich als Nichtjurist. Oder?
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das sage ich jetzt mit dazu.
Wunderbar. Professor Karl Baudenbacher, ich wiederhole nochmals das Buch, sehr, sehr empfohlen, Comparative Law, Considerations on the Norwegian Wealth Tax. Sehr interessant, weil es in ganz Europa Tendenzen gibt, in die Richtung zu gehen. Und dann sollten wir ja Größe haben, über Grenzen zu schauen, zu vergleichen und anzuschauen, was dann passiert. Merci vielmals für den Podcast Bern einfach spezial. Merci fürs Zuhören und noch einen guten Abend. Wir sehen uns wieder auf dem gleichen Kanal beim nächsten Bern einfach. Und geht auf die Website schauen von nebelspalter.ch die nächsten Events, zum Beispiel am 28. Mai in Thun sind wir mit Brüssel einfach, wo wir über die vom Karl Baudenbacher erwähnten Rahmenverträge reden. Geht dort schauen. Tönt uns abonnieren, tönt die Art von Journalismus unterstützen. Danke vielmals und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch